Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite hier im Gemeindezentrum. Schön, euch zu sehen. Den einen oder anderen habe ich ja schon ein bisschen persönlicher begrüßt heute Morgen. Und mit euch wieder Gottesdienst zu feiern, aber auch mit euch zu Hause. Toll, dass ihr wieder zugeschaltet habt und mit uns gemeinsam Gottes Wort hören wollt, hineinschauen wollt. Und wir wollen gemeinsam aus diesem Wort heraus etwas lernen, uns von Jesus selber lehren und belehren lassen. Im Kolosserbrief beschäftigen wir uns mit unserem Herrn Jesus, der alles und jeden überragt. Paulus malte den Kolossern und uns diesen Jesus und sein Erlösungswerk in den prächtigsten Farben und Bildern vor Augen. Aber er warnte auch bereits vor Verführung durch falsche Lehre. In Kapitel 2, Vers 8 haben wir das schon gesehen. In unserem heutigen Abschnitt greift er diesen Gedanken erneut und etwas ausführlicher auf, indem er die Gefahren durch die Irrlehrer aufzeigt, sowie ihr fleischliches Wesen aufdeckt. Man könnte auch sagen, dass unser Text heute eine Art Exkurs ist, weil Kapitel 3,1 knüpft im Grunde genommen an das an, was wir letztes Mal abgeschlossen haben, wo Paulus uns diesen herrlichen Triumphzug vor Augen gestellt hat. Und jetzt gibt es eben diesen Exkurs, wo er sich nochmal ganz besonders mit den verführerischen Irrlehren in Kolossä, Laodicea und Hierapolis auseinandersetzt. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist es Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Soweit unser Text für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Meine Gliederungspunkte heute Morgen ergeben sich aus den drei Aufforderungen, die Paulus, eine davon wird als Frage formuliert, den Irrlehrern keinen Raum zu geben. Also wenn wir mal kurz uns diese drei Aussagen anschauen, in Vers 16 gleich, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich von diesen verschiedenen Festen. Lasst euch nicht richten, lasst euch nicht verurteilen. Das zweite finden wir dann in Vers 18, niemand bringe euch um den Kampfpreis. Lasst euch nicht das abnehmen, was ihr in Jesus bereits empfangen habt. In ihm habt ihr den Sieg bereits errungen. Und dann kommt eben die Aussage anhand dieser Fragestellung, wo er sagt, wenn ihr mit Christus in Vers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Lasst euch nicht von diesen menschlichen Satzungen beeindrucken und unterwerfen. Das sind im Grunde genommen diese drei Aussagen des Paulus an die Menschen dort in der Gemeinde Kolossä und die er sicherlich auch uns weitergeben möchte. lasst nicht zu, dass andere Menschen, andere Meinungen, andere Lehren, die vom Evangelium wegführen, die von Jesus wegführen, dass die euer Leben bestimmen. Und von daher habe ich mich zu folgendem Predigtthema entschlossen, das sich daran orientiert, an dieser Last nicht zu, beziehungsweise was wir dagegen tun sollen, dass sich daran orientiert, aber direkt auf das Gegenmittel, nämlich der falschen Lehre hinweist, auf die Gnade Jesu allein. Lasst uns festhalten an der überragenden Gnade Jesu. Darum soll es gehen heute Morgen. Und als kleiner Untertitel die Abwehr der Angriffe auf das Werk Jesu durch die Irrelehre. Nämlich genau das ist es und als das müssen wir diese Dinge auch entlarven. Das sind keine Bagatellen, das sind Angriffe auf das Erlösungswerk Jesu. Das sind Angriffe auf die Tatsache, dass Menschen aus Gnade allein durch ihren Glauben an ihn errettet worden sind und errettet werden. So lasst uns diese drei Punkte einmal in Kürze betrachten. Da finden wir zunächst einmal eine verurteilende Gesetzlichkeit in den Versen 16 und 17. In meiner Elberfelder Übersetzung fängt der Satz an mit dem Wort so. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank. Das so ist begründend und weist im Grunde genommen auf den vorhergehenden Text hin. Beziehungsweise zurück. Das, was er uns über Jesu, über seine überragende Größe, über sein Erlösungswerk erzählt hat. Also wenn das Fakt ist, wenn das stimmt, dann hat niemand das Recht, euch zu richten. Wie ihr nun mit Speisen umgeht, mit dem Einhalten von Feiertagen, das spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Eben noch hat Paulus den Kolossern gerade ja vor Augen geführt, wie sie mit Gott versöhnt worden sind, wie ihnen ihre Schuld vergeben wurde, dass Jesus über alle feindlichen geistlichen Mächte triumphiert hat durch seinen Tod und seine glorreiche Auferstehung und dass das Gesetz eben nicht mehr fordernd und anklagend gegen sie steht. Der Schuldschein ist zerrissen, er ist ans Kreuz geheftet worden. Aus Gnade sind sie errettet. Und wenn du heute Morgen hier bist und ein Kind unseres herrlichen Herrn Jesus Christus bist, dann bist du es aus Gnade allein. Und nicht, weil du irgendetwas dazu beigesteuert hast. Das ist immer wieder wichtig zu begreifen und zu erkennen. Durch Jesus sind wir zu einem Leben befreit in ihm. Zu einem Leben der Freiheit, zu einem Leben der Freude, zu einem Leben der Dankbarkeit. Aber ja, auch zu einem Leben des Gehorsams ihm gegenüber. Und hier muss Paulus zugleich auch die mahnende Stimme erheben und auf die Gefahren durch Irrlehrer hinweisen. Lasst euch nicht verurteilen von Menschen, die euch im Grunde genommen erneut unter die Abhängigkeit des Gesetzes bringen wollen. Rudi hat ja schon in einer der vorhergehenden Predigten deutlich gemacht, dass man nicht genau lokalisieren kann. Es war keine feststehende Irrlehre, die dort vorherrschte. Es waren also nicht nur Gnostiker, die dort ihr Unwesen trieben, sondern wahrscheinlich war es eine Art Mischung von verschiedenen, unterschiedlichen, selbst auch konkurrierenden Ansichten. Und Paulus spricht hier einige davon an. Das Wort so richte euch nun niemand, das Wort richten, griechisch krino, daher kommt das Wort Kritik. Und konkret nennt er Speisegebote und das Einhalten von bestimmten Feiertagen. Und das lässt schon sehr stark an jüdische Irrlehrer denken, die auf die Einhaltung des mosaischen Gesetzes pochen. Das haben wir ja schon oft gehört, ja. Christus, gut, aber und das Gesetz. Diese beiden führen zur Rettung. Diese beiden führen zum Heil. Ja? Im Galaterbrief spricht Paulus diese Thematik sehr stark an. Dabei ist doch Jesus die Erfüllung des Gesetzes. Und wir sind als Kinder Gottes geborgen in ihm und haben Anteil daran. Und Paulus macht deutlich, dass die erwähnten Vorgaben und Regeln ja nicht falsch und schlecht waren, aber sie waren nur ein Schatten, ein Abbild. Sie haben etwas abgezeichnet, was in der Zukunft in Christus zur Erfüllung kommen würde. Nehmen wir mal die Feste, die hier erwähnt werden. Die Feste, zu denen Israel eingeladen war und zu denen sie eigentlich auch verpflichtet waren vom mosaischen Gesetz her, gerade diese drei besonderen Feste, waren im Grunde genommen Heilsfeste. Es waren Feste, die zur Dankbarkeit anspornen sollte für die Heilstaten Gottes in ihrer Vergangenheit. Das Passafest, das Fest schlechthin. Und wir werden heute noch das Abendmahl feiern und im Grunde genommen in dieser Tradition als neutestamentliche Christen stehen, dass wir etwas feiern, wo nicht das Abendmahl das Heilsnotwendige ist, sondern ein dankbares, ein freudiges, ein aufatmendes Erinnern, dass uns unsere Schuld vergeben ist, dass Jesus gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, dass er die Trennung zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen hinweggenommen hat, aufgehoben hat durch sein Sterben. Also diese Feste wiesen auf etwas anderes hin. Zum einen auf etwas in der Vergangenheit, aber vor allen Dingen hat das ja nur etwas abgespiegelt, was sich in Jesus dann vollkommen erfüllte. Nehmen wir den Schabbat, den Ruhetag. Auch das ist ja etwas, was für den Menschen gegeben worden ist. Eine so gute und sinnvolle Einrichtung. Und ob Menschen heute den Samstag heiligen oder ob sie den Sonntag heiligen, wie wir Christen das tun, das ist ganz egal. Darauf kommt es nicht an. Aber wenn plötzlich jemand kommt und sagt, Moment mal gerade, also wenn du den Schabbat nicht heiligst, dann weiß ich nicht so, ob du das mit dem Glauben alles so verstanden hast. Und es gibt heutzutage Geschwister, denen ich ihren Glauben gar nicht absprechen möchte, aber die uns vielleicht ein schlechtes Gewissen machen würden, weil wir den Sonntag statt den Samstag feiern. Und denen es wichtig ist und die mit dem Alten Testament argumentieren und das dann, und das ist eben dann der krönende Höhepunkt, als heilsentscheidend, als heilsnotwendig in den Raum stellen. Und auch der Schabbat oder der Sonntag, der Ruhetag, ist doch auch etwas, was sich widerspiegelt oder ein Schatten von dem, was Jesus für uns ist. Er ist unsere Ruhe, sagt die Schrift. In ihm finden wir Ruhe und Geborgenheit. Der Sonntag, dass wir einen Tag in einer siebentägigen Woche uns Zeit nehmen und dass Gott das geschenkt hat, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, uns auszuruhen von der Arbeit, uns Zeit zu nehmen für Gottesdienst, für Gemeinschaft, das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle und zu einem gelingenden Leben sinnführende Regel, die es natürlich einzuhalten lohnt, aber nicht mit dem Gedanken, du musst das tun, um dein Heil zu verdienen. Mit den Speise- mit den Speisegeboten war das eine ähnliche Sache, wo es ja auch ganz viel mit Reinigungsvorschriften in Beziehung stand. Aber da sagt Paulus auch hier, das ist nicht mehr relevant. Überhaupt diese kultischen Vorschriften des Alten Testaments, diese ganzen Gesetze, die sich eben auf den Tempelvollzug beziehen, die haben sowieso keine direkte Bedeutung mehr für unser neutestamentliches Leben heute. Jesus, sagt Paulus deutlich, ist die Erfüllung des Gesetzes. In ihm haben wir unser Heil gefunden, im Glauben allein, aus Gnade. Und eben nicht im Einhalten von bestimmten Gesetzesbestimmungen, auf die wir uns dann berufen können als unser Verdienst. Und diese Irrlehrer, die hier in Kolossä unterwegs waren, wollen im Grunde genommen diese Menschen dort vor Ort fremdbestimmen. Sie ihrer Freiheit in Christus berauben, ihnen Vorschriften machen bezüglich des richtig gelebten Glaubens. Aber Gesetzlichkeit macht unfrei und ist immer ein Angriff auf die Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus zuteil geworden ist. An dieser Stelle müsste man wahrscheinlich ausholen und gucken, wie kann man das anwenden auf die heutige Zeit. Ich habe mir lange überlegt, was ich dazu sagen soll oder was nicht. Es wird wahrscheinlich immer schwierig sein, weil es immer falsch verstanden werden kann in Bezug auf bestimmte Denominationen, die eben bestimmte Frömmigkeitsformen wichtig sind. Von daher will ich mich an dieser Stelle nur kurz halten. Nur ich glaube, dass das, was hier die Kolosser erleben, ich glaube, die Problematik haben wir nicht so sehr. Dass heute Leute auf uns zukommen und uns an die jüdischen Reinheitsgebote erinnern wollen oder wie wir mit bestimmten Feiertagen umzugehen haben. Eher die Frage, ob wir Weihnachten feiern sollen oder nicht, weil das ja ein heidnisches Fest ist. Also die Problematik haben wir vielleicht eher. Aber ich glaube, wir kommen in ganz große Bedrängnis, wenn Geschwister untereinander aus unterschiedlichen Gemeinden und Denominationen, wenn wir uns den Glauben absprechen wollen oder den Glauben absprechen, weil wir eben in bestimmten Frömmigkeitsformen anders denken, anders handeln als sie. Das fängt beim Abendmahl an, wer darf am Abendmahl teilnehmen. Das geht über Äußerlichkeiten mit Kopfbedeckung, Hose-Rock-Frage. Ich bin in einer Aussiedlergemeinde geistlich groß geworden. Also die Thematik ist mir nicht fremd. Und in meiner Gemeindegründungsarbeit in Dülmen haben wir mit dieser Frage immer wieder zu tun gehabt. Und an dem Punkt wird es schwierig, wo Menschen, die dann zum Beispiel zu uns kamen und gerne ihre Kopfbedeckung auflassen können, Schmuck nicht anlegen müssen, ich spreche jetzt von Frauen, die aber dann missionarisch in der Gemeinde unterwegs sind und alle anderen verurteilen, die dann mit Ohrringen kommen oder Frauen, die keine Kopfbedeckung während des Gottesdienstes aufhaben und ihnen den Glauben absprechen. Also wir merken, an diesen Punkten gibt es durchaus Situationen, mit denen auch wir zu tun haben. Und wo ich mich dann fragen muss, was ist denn eigentlich entscheidend? Entscheidend ist, dass ich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat. Und diese anderen Dinge, da darf jeder aufgrund der Schrift seine Ansicht verstehen und hoffentlich auch wachsen und Ansichten vielleicht auch mit der Zeit verändern. Aber eben immer unter der Prämisse, Herr, ich bin dein Kind, weil du mich unverdient angenommen hast. Und ich will jetzt ein Leben führen, das dich ehrt, so gut ich es aus der Schrift verstehen kann und das umsetzen kann. Von daher merken wir auch, dass es geht gar nicht darum, jetzt alle Regeln und Gesetze oder Gebote Gottes, die wir ja auch im Neuen Testament finden, alle über Bord zu schmeißen und zu sagen, ja Moment mal gerade, wir sind ja aus Gnade gerettet. Ja, Paulus und Korinth, alles ist uns erlaubt. Wir können alles tun jetzt, Freiheit in Christus. Ja, prima, aber es darf euch nichts gefangen nehmen. Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wenn man alle Regeln über Bord schmeißt, darum geht es Paulus überhaupt nicht. Es geht hier darum, dass diese Regeln nicht der Weg zum Heil sind. Aber dass es sehr wohl wichtig ist, jetzt als Kind Gottes in der Freiheit einem König dienen zu dürfen, einem König gehorsam sein zu dürfen, gebunden an sein Gesetz, an das, wie er mein Herz verändern möchte, mir meine Sünde vor Augen stellen möchte, an denen ich zu arbeiten habe, Veränderungsprozesse, die in meinem Leben in Gang gesetzt werden sollen und nicht unbedingt im Leben von Bruder X oder Schwester XY. Da hat der Heilige Geist dann selber den direkteren Draht. Das ist nicht in erster Linie meine Aufgabe, höchstens als Pastor, wenn ich den Eindruck habe, durch den Heiligen Geist, hier sollte ich eben auch mal das persönliche Gespräch mit dem einen oder anderen führen. Aber es geht immer zunächst einmal um meine eigene Beziehung zu Jesus Christus. Und da aus Dankbarkeit heraus, das umzusetzen, auch die Gebote Gottes, die ja nicht komplett für uns aufgehoben sind, ins Leben zu übertragen. Gehorsam zu sein, aber eben aus einer Freiheit, aus einer Freude, aus einer Dankbarkeit heraus und nicht aus einer Art Pflichterfüllung mit einem schlechten Gewissen, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann weiß ich nicht, wie es mit meinem Glauben steht, dann weiß ich nicht, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Stichwort stille Zeit, das ist vielleicht ein Punkt, der uns sehr leicht zum Verhängnis werden kann. Hast du schon mal die Situation gehabt, aus welchen Gründen auch immer, eine Zeit, keine stille Zeit gemacht und dann setzt das schlechte Gewissen ein? Und dann weiß man nicht, wie ist meine Beziehung zu Gott angeknackst? Und ich sage ja nicht, dass es nicht unwichtig ist, stille Zeit zu machen, regelmäßig Bibel zu lesen, zu beten, meine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Aber doch nicht aus dem Gedanken heraus, jetzt muss ich etwas tun, um meinen Gott zufriedenzustellen, um meinem Gott zu signalisieren, ich bin noch am Ball. Oder wenn ich in Sünde gefallen bin. Was passiert dann? Also mir geht es manchmal so, anstatt einfach das zu tun, was heute Morgen schon Eduard vorgelesen hat, lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit, auch wenn ich in Sünde gefallen bin, zum Thron der Gnade, wo ich Hilfe bekomme, rechtzeitige Hilfe bekomme. Erstmal zu überlegen, so, was kann ich jetzt tun, um irgendwie Gott so ein bisschen zufriedenzustellen. Dann wird erstmal wieder fleißig die Bibel gelesen und versucht zu beten und irgendwas anderes Frommes zu tun. Aber das ist doch letztendlich auch nur eine fromme Leistung, um Gott zu beeindrucken. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg, Herr. Statt zu sagen, hier bin ich. Ich habe wieder Mist gebaut. Aber Herr, ich lebe aus deiner Gnade und ich danke dir so sehr, dass auch diese Schuld am Kreuz gelandet ist und ich Vergebung erleben darf, auch heute für diese konkrete Schuld. Ich wünsche mir das so sehr für mein eigenes Leben und auch für uns, dass wir uns nicht da in diese gefährlichen Fahrwasser hineinbegeben, wo wir selber meinen, ja, aus Gnade errettet, aber jetzt müssen wir unser weiteres Heil auf dem Weg der Heiligung verdienen. Das ist ein falscher Weg, ein falscher Ansatz. Ein zweiter Punkt. Fragwürdiges Leben. Die Verse 18 und 19. Spätestens jetzt bemerken wir, wenn wir in den Text reinschauen, an den Formulierungen des Paulus, dass die Forderungen der Irrlehrer nicht nur verbindlichen Charakter haben, das solltet ihr tun, sondern heilsnotwendigen Charakter haben. Paulus sagt nämlich, lasst euch das Heil von niemand absprechen. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt. Und da ist es wichtig, ja, wir stehen noch in diesem Kampf, das ist korrekt. Aber der Siegespreis, der ist doch bereits unser. Wenn wir unsere Runden im Lebensstadion drehen, dann hängt dieser Siegeskreis sichtbar, als Bild jetzt einfach mal, irgendwo und wir wissen, ob ich jetzt schnell laufe, ob ich jetzt gerade mal so humpelt hinterherkomme, ob ich immer mal wieder strauchle und mich dann wieder hochziehen lasse von anderen und ermutigen lasse, weiterzulaufen. Der Siegeskranz, den habe ich doch nicht verdient. Den werde ich auch nicht durch mein Laufen verdienen. Durch die Heiligung, in der ich jetzt unterwegs bin. Den werde ich doch nicht verdienen, um fromme Punkte zu sammeln, durch Gottesdienstbesuch und was auch immer. Dieser Siegeskranz ist dort am Kreuz errungen worden. Und er liegt bereit. Und lasst euch doch nicht von Menschen einreden, nee, nee. Also um diesen Siegeskranz, wirklich Siegeskranz ganz sicher auch zu bekommen, da solltest du noch an das und das und das und das denken und das und das und das und das in deinem Leben ändern. Es mag sein, dass da noch viel Veränderungspotenzial in deinem Leben dran ist, in meinem auf jeden Fall, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Christus den Sieg errungen hat und sein Kranz für jeden bereit liegt, der an ihm festhält, der ihm vertraut, der seine Gnade im Blick hat. Die Irrlehrer sind hier wie Schiedsrichter, die einen nach dem Sieg ungerechterweise disqualifizieren. Das meint nämlich der griechische Begriff, um den Kampfpreis bringen. Da hat man alles richtig gemacht und da, wo eben Dinge falsch gelaufen sind, hat man die Vergebung Gottes in Anspruch genommen. Und die Leute, die pfeifen und sagen, falsch, rote Karte, disqualifiziert, runter vom Spielfeld. Nein, diese Menschen haben dazu kein Recht, so etwas zu fordern. Christus hat dafür gekämpft, um das noch einmal zu betonen. Und vielleicht dazu einen kurzen Text aus dem Philipperbrief. Philipper 3, Vers 14. Da schreibt Paulus, ich jage das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist das, den Kampfpreis imaginär vor Augen zu haben, für den Jesus gesorgt hat, für den er gestorben ist, für den er den Sieg errungen hat. Und mit dieser Motivation und Ermutigung darf ich meine Runden drehen. Und wenn ich gefallen bin, dann stehe ich auf. Doll Klaassen, der langjährige Leiter der Bibelschule Brake, hatte einen ganz interessanten, kurzen Satz geprägt. Wir alle, die an Jesus glauben und mit Jesus unterwegs sind, sind Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Wir stolpern immer wieder. Aber wichtig ist, nicht liegen zu bleiben. Sonst wissen, ich darf aufstehen und aus seiner Vergebung und aus seiner Kraft wieder weitermachen. Und andere sind an meiner Seite, die mir helfen, die mich mitziehen, die mich vielleicht auch mal ein Stück in den Arm nehmen und dann wird zusammengelaufen. An dieser Stelle setzt sich Paulus nun aber nicht mit konkreten Argumenten der Irrlehrer auseinander, sondern stellt ihr Leben und damit zugleich auch ihre Motivation bloß. An ihrem Verhalten kann man gut erkennen, wes Geistes Kind sie sind. Da heißt es, sie tun nur ihren eigenen Willen, nicht den Willen Gottes, und geben dabei scheinbare Demut vor. Also ein sehr frommes Verhalten, aber im Grunde genommen, wenn man etwas dahinter schaut, merkt man, die Motivation kommt aus einer ganz anderen Ecke. Und Demut bedeutet ja auch nicht Selbstverachtung, sondern die richtige Selbsteinschätzung vor Gott und meinen Mitmenschen. Aber diese Menschen hier, diese Irrlehrer, gefallen sich in ihrer Demut, die sich letztendlich als falsch entpuppt. Ein zweites, sie beten Engel an. Das Wort, das hier für Anbetung steht, meint eher Religiosität, eine ausgeübte Frömmigkeit, nicht eine damit verbundene innere Herzenshaltung. Aber auch das verfehlt letztendlich völlig den Sinn, nämlich wozu sie eigentlich, auch die Irrlehrer, ja geschaffen worden sind, nämlich zur Verherrlichung Gottes. Und so treten hier auch Engel an Gottes Stelle In unserem heutigen Kontext könnte man da an Esoterik denken, wo ja auch Engelwesen eine sehr große Rolle spielen, Lichtgestalten, die einen eben auf dem Weg zur Erkenntnis weiterführen. Ein sehr gefährlicher Weg, der nicht zu Gott hinführt, sondern von Gott weg. Und diese Menschen, und da kommt weiter ihr fragwürdiges Leben zum Ausdruck, lassen sich von Visionen bestimmen und leiten. Sie prahlen also damit, Visionen zu haben und meinen, eventuell auch daher Autorität in Anspruch nehmen zu können. Das Problem ist nur, sie selber haben diese Dinge nicht am Wort Gottes geprüft und auch andere haben gar nicht die Möglichkeit, das mit dem Wort Gottes abzugleichen, abzuklären. Somit haben die Irrlehrer selber keine klare Orientierung, sondern schieben fragwürdige Erfahrungen vor. Und auch hier müssen wir aufpassen im christlichen Kontext. Auch da erleben wir immer wieder Menschen, Geschwister durchaus, die sehr stark erfahrungsorientiert sind und sehr stark Erfahrungen in den Vordergrund stellen. Das ist grundsätzlich nicht so schlimm. Schwierig wird es nur, wenn diese Erfahrungen sich nicht mit dem Kontext der Bibel decken. Wenn dort plötzlich neue Erkenntnisse offenbar werden, die aber nirgendwo ihren Ankerpunkt in der Schrift oder in Christus haben. Grundlage auch unserer Verkündigung und unseres Lebens muss das Wort Gottes sein und bleiben und nicht irgendwelche Erfahrungen, die wir so stark in den Mittelpunkt stellen. Weiter sind diese Menschen aufgeblasen von beziehungsweise in ihrer fleischlichen Gesinnung, aber also Paulus, als wenn er wie so eine Zwiebel eine Schale nach der anderen abschält, deckt er immer mehr die eigentliche Motivation, den eigentlichen Charakter dieser Irrlehrer auf. Sie tun groß, geben an, halten sich für immens wichtig, aber völlig ohne Grund. In Wirklichkeit kommt beim genauen Betrachten ihr wahres Sein zum Vorschein. Sie sind fleischlich statt geistlich. Sie sind egozentrisch statt christozentrisch. Sie sind selbstverliebt statt andere mit Gottes Liebe zu lieben. Und dann das Entscheidende, was dann im Grunde genommen nur die Folge sein kann, nämlich sie halten nicht an Jesus fest. Sie haben keinen Halt in ihm. Warum ist das Haupt in Bezug auf den Leib so wichtig? Das haben wir eben in der Textlesung vor der Predigt aus Epheser 4 mitbekommen. Und auch in unserem heutigen Text bringt Paulus diesen Gedanken ja nochmal auf. Und nicht festhalten das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Während Paulus in Kolosser 1, Vers 18, wo er uns dieses wunderbare Panorama von Christus vor Augen gestellt hat, nur die Tatsache des Hauptseins Christi genannt hat, beschreibt er hier die Wichtigkeit dieser Verbindung. Ohne feste Beziehung zum Haupt kann es kein Wachstum geben. Der Leib würde auseinanderfallen und hätte keine Überlebensmöglichkeit. Das Bild vom Weinstock, was ich damals ja auch kurz angesprochen hatte, macht das ja sehr schön deutlich. Und was ist wohl von all dem das größte Problem im Wesen der Irrlehrer? Sie sind kopflos. Nämlich kopflos in dem Sinne, dass sie ohne die lebensnotwendige Beziehung zum Haupt, zu Jesus leben. Jesus herrscht nicht in ihnen. Und dadurch kommt auch alles andere in Ungleichgewicht, kommt durcheinander. Und so beschreibt Paulus eben, dass die Irrlehrer ein sehr fragwürdiges Leben führen und sie stellen sich damit auch mit ihrem Handeln, nicht nur mit ihrer Lehre gegen Jesus und die überragende Gnade, die eben nur in ihm zu finden ist. Und dann ein letztes. Freudlose Askese habe ich das einmal überschrieben, die Verse 20 bis 23. Nachdem Paulus also den Kolossern das Wirken und Wesen der Irrlehrer klargemacht hat, kommt er nun um einen Vorwurf nicht herum. Hier wendet er sich ja an die Kolossäer. Was unterwerft ihr euch? Man könnte sagen, von Neuem. Satzungen, Bestimmungen von Menschen. Wenn Christus euch davon freigemacht hat. Warum? Was ist der Grund? Ihr seid doch mit Christus diesen Ansprüchen gestorben. Diese Vorschriften dieser Menschen haben keine Gültigkeit für euch. Sie müssen keineswegs eingehalten und befolgt werden. Ihr braucht euch eben kein schlechtes Gewissen mehr machen zu lassen, wenn ihr das, was Gott geschaffen hat, zu seiner Ehre genießt. Weil hier kommt es ja nochmal in einem Rückgriff vielleicht auf das, was er vorher mit diesen Speisevorschriften gesagt hat, kommt er nochmal und konkretisiert das noch etwas. Da sind also Menschen, die sagen, berühre das nicht, koste das nicht, betaste das nicht. An anderer Stelle, nicht in diesem Text, gibt es Leute, die vor der Ehe warnen. Also überall Gebote und Verbote. Und das soll man nicht und das darf man nicht und halte davon Abstand. Und hier dieses Berühre, koste, betaste nicht, weist ja schon sehr stark auch wieder in diesen Bereich des Essens und Trinkens, der Nahrungsaufnahme. Also da, wo wir auf den Markt gehen können, um uns die guten Sachen anzuschauen und dann eben doch zu berühren, sie in den Korb zu packen, zu bezahlen, nach Hause zu gehen und ein leckeres Essen zu machen. Und dann sieht man eine leckere Flasche Wein irgendwo stehen und nimmt sie mit und gönnt sich ein Glas Rotwein abends. In Maßen, nicht in Massen. Zum Alkoholgebrauch sagt die Bibel auch eine ganze Menge. Aber sie sagt an keiner Stelle absolut tabu. Das gilt höchstens für die Menschen, die ein Alkoholproblem haben oder hatten und die dann konsequenterweise dann auch auf Lebenszeit Verzicht üben müssen. Das gibt es auch. Aber jetzt zu sagen, hör mal, du trinkst Alkohol, da stimmt doch mit deinem Glauben irgendwas nicht. Oder du isst Schweinefleisch, ich will jetzt hier keine Wertungen machen, ein schönes Steak, man kann ja auch Rind oder Lamm nehmen, schmeckt auch sehr gut, aber Schweinefleisch, steht da nicht in der Bibel, dass man das nicht machen soll? Übrigens auch an die unreinen Tiere des Alten Testaments, das ist nicht für unsere Zeit geschrieben. Ja? Also wenn ihr da jetzt mit der Liste dann ankommt, was für Tiere man essen darf und was nicht, zumindest sehe ich das vom Kontext so. Aber das viel Wichtigere, was, glaube ich, wir aus diesem Text entdecken müssen, dass diese Menschen, die sich ja selber auch dann kasteien und eine Form der Askese leben, dass aber im Grunde genommen diese Freude in Christus irgendwo gar nicht vorhanden ist. Und wenn wir an die Schöpfung denken, an das, was Gott geschaffen hat, was eben genießbar ist, was essbar ist, was trinkbar ist, dann sollen wir uns daran erfreuen. Und wir sollen es dankbar tun. Wir sollen es in Maßen tun, in einer angemessenen Art und Weise. Wir sollen nicht saufen und fressen. Aber wir dürfen es tun mit einem dankbaren Herzen. Herr, all das hast du gemacht. Meine Frau kann man mit Obst glücklich machen. Und manchmal ist es so schön zu sehen, wie sie jeden Morgen dann Obst, das ich eingekauft habe, dann klein schneidet für sie und für mich auch. Und dann dürfen wir da die unterschiedlichsten Obstsorten dann beim Frühstück genießen. Und wenn ich dann so merke, wie ihr das Wasser schon vorher im Mund zusammenläuft und wie sie A und O und das ist schon herrlich zuzusehen. Und natürlich schmeckt mir das Obst auch. Und dann zu sehen, welchen Reichtum wir hier haben. Wir haben ja nicht nur die Obstsorten, die hier in Unna wachsen, da wären wir ziemlich begrenzt wahrscheinlich. Aber wir dürfen ja in den Geschäften auch anderes Obst einkaufen und dann Papayas genießen und Melonen und was es eben alles gibt. Und das ist ja nur ein kleiner Bereich. Es gibt ja auch Gemüse. Manche schwärmen ja von Gemüse, soll ja gesund sein. Aber auch die verschiedenen Fleischsorten. Klar gibt es da die Tierfreunde und die Menschen, die vegetarisch unterwegs sind. Es gibt Menschen, die vegan unterwegs sind. Und ich habe nichts gegen diese Menschen. Absolut nichts. Ich habe allerdings ein Problem, und solche Leute habe ich auch schon kennengelernt, die im Veganismus das wahre Heil verkünden. Und da sind wir an derselben Stelle wie hier. Da wird plötzlich gesagt, betaste nicht, koste nicht. Nicht, weil jemand für sich entschieden hat, das ist nicht gut für mich. Ich habe vielleicht auch Allergien, Dinge, wo ich auch auf bestimmte Sachen verzichten muss. Alles völlig in Ordnung. Und wenn einer seinen Weg in diesem Bereich gefunden hat, der Herr sei mit ihm. Aber das plötzlich auf andere zu projizieren und zu sagen, du solltest so leben. Und das dann fast schon als einen religiösen Weg zu verstehen und auch weiterzugeben, das ist mehr als grenzwertig. Und ich glaube, da müssen wir entschieden, sehr entschieden, den Leuten sagen, stopp. Du darfst es gerne so machen und ich lebe so, wie ich das empfinde. Und versuche nach Kolosser 3, alles, was ihr tut und was ihr sagt und was ihr zu euch nehmt, tut alles zur Ehre Gottes und dankt dem Herrn dafür. Und deshalb können wir uns an diesen Dingen erfreuen, weil auch sie ein Teil der Gnade Gottes sind, ein Teil des Segens Gottes, was er uns gegeben hat. Übrigens auch die Feste Israels, um da nochmal zurückzukommen, waren Feste, an denen sein Volk zusammenkommen sollte, um zu feiern, um fröhlich zu sein vor ihrem Gott. Und da wurde auch gegessen und getrunken. Das war ein wesentlicher Aspekt, weil Gottes Güte, seine Menschenfreundlichkeit auch darin zum Ausdruck gekommen ist. Und auch das ist eine Überleitung zum Abendmahl. Wenn wir nachher Brot und Saft zu uns nehmen, dann schmecken wir etwas von der Güte Gottes. Und klar, wir werden daran erinnert, das Brot, der Leib Jesu, der Saft, sein vergossenes Blut. Aber wir dürfen auch ein Stück Brot, ein wirkliches Brot zu uns nehmen und essen und dankbar sein, dass es Brot gibt. Und wir dürfen Saft oder an anderen Stellen Wein nehmen und uns daran erfreuen, dass Gott das hat wachsen lassen und wir es genießen dürfen. Beim Abendmahl, aber auch eben zu einer völlig anderen Zeit, in einem anderen Kontext, wo wir uns eben eine Scheibe Brot schmieren und ein Glas Wein abends bei einem netten Zusammensein zu uns nehmen. Wirkliche Frömmigkeit genießt mit Danksagung. Askese, die als verdienstliche Frömmigkeit gefordert wird, verachtet Gott, den Geber aller guten Gaben. Und so scheint die Lebensweise der Irrlehrer auf den ersten Blick sehr geistlich zu sein, aber Paulus demaskiert sie und zeigt die Widersprüchlichkeit in ihrem Leben auf. Ihre Lebensweise, so schreibt er, hat den Anschein von Weisheit, doch Schein ist nicht gleich Sein. Auf das Sein, die Wirklichkeit, kommt es an. Ihre Lebensweise scheint fromm zu sein, aber es ist ein eigenwilliger, ein selbstgewählter Gottesdienst. Ihr geistliches Leben ist selbst gemacht, selbst erdacht. Und das hat wenig mit dem wahren Gottesdienst, mit Anbetung Gottes und mit wahrer Demut zu tun. Und ihre Lebensweise scheint von außen gesehen opferbereit zu sein, im Nichtverschonen des Leibes, die Härte im Umgang mit dem eigenen Körper. Aber eben diese Selbstkasteiung, Verzicht auf Nahrung, auf manche Bequemlichkeiten, zeigt hier aber nur nicht den Anspruch eines frommen, gottesfürchtigen Lebens, sondern bringt hier eine leibfeindliche Einstellung zum Ausdruck, die in ihrer Philosophie, in ihrer Grundeinstellung gewurzelt ist. Und das macht dann der Abschluss auch deutlich, denn sie dient letztlich nur ihrem fleischlichen Wesen, der Befriedigung ihrer eigenen Selbstsucht und Eitelkeit. Und mit diesen Problemen hatte Jesus auch schon zu seiner Zeit hier auf Erden zu kämpfen, wo er in Matthäus 15, 7 bis 11 deutlich macht: Ihr Heuchler, zu den Pharisäern sagt er das hier, richtig hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört zu und begreift, nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, macht den Menschen unrein. Und an anderer Stelle spricht er da im Kontext unser Herz an. Verurteilende Gesetzlichkeit, fragwürdiges Leben und eine freudlose Askese, das kennzeichnet die Lehre, den Charakter und den Wandel der Irrlehrer. Und daran sollten wir uns kein Beispiel nehmen, uns nicht unter Druck setzen lassen, sondern uns an der Freiheit in Jesus freuen und an seiner überragenden Gnade festhalten. Ihm allein verdanken wir unser Heil. Amen.